Herzlich willkommen in unserem Special zum Thema Bauen. Bau ist ein riesiges Thema, es dauert extrem lang, es ist kostenintensiv, man ist mit Situationen konfrontiert, wo man vorher noch nie etwas damit zu tun hat und man wird ständig mit rechtlichen Themen konfrontiert. Welche das sind und was man pro Phase sollte bzw. muss beachten, das haben wir hier in 4 verschiedenen Episoden, die auf die entsprechenden Phasen abgestimmt sind, abgehandelt. In der ersten Episode in unserem Special zum Thema Bauen geht es darum, was man eigentlich schon alles muss beachten muss, bevor auch nur ein Stein auf den anderen gelegt worden ist. Welche Tücken da auf einen lauern, wo man sich gut beraten lassen sollte und vielleicht vorher auch dort und da mal mit den Nachbarn reden, was sie eigentlich erwarten
können. Kaffee und Paragraphen. Der Podcast, der rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet.
Hallo, das ist Milena, Host vom Podcast Kaffee und Paragraphen. Und heute mit dem Special mit dem David unterwegs zum Thema Bauen. Ja, ich freue mich da, das Thema mal richtig zu beleuchten und in die Tiefe zu tauchen. Hoi David, herzlich willkommen.
Hoi Milena, hoi liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch ich freue mich da, heute ein bisschen einzutauchen und ein bisschen weiter auszuholen. Oder? Wir Anwälte reden ja gerne und viel. Und bei diesen Special-Folgen haben wir tatsächlich so ein bisschen die Möglichkeit, ein bisschen tiefer in die Themen einzutauchen.
Ja, halt wirklich mal die Materie auseinanderzunehmen. Oder? Und das ist jetzt auch so ein Gegenstand von der ersten Folge von diesem Special. Und zwar geht es ja mal darum, das Objekt, das Grundstück, was auch immer ist gefunden. Und auch so, was steht jetzt eigentlich für Herausforderungen zu Beginn an? Was muss man beachten? Und da wollen wir jetzt eigentlich mal darüber reden. Und da möchte ich eigentlich auch schon meine erste Frage anfangen. Und zwar, was für spezielle oder individuelle Herausforderungen stehen mir bevor, je nachdem, was für ein Objekt ich gekauft habe. Sei das ein Grundstück, ein fertiges Objekt oder ein Plan. Kannst du mich da mal durchführen?
Ja, das ist tatsächlich so. Das kommt wirklich individuell darauf an, was man denn da jetzt genau gefunden hat. Oder? Mhm. Ist es jetzt, wie man so sagt, bauen auf der grünen Wiese, haben wir jetzt wirklich ein unüberbautes Grundstück, haben wir irgendwie ein altes, baufälliges Objekt gefunden oder tun wir bereits etwas an Plan, fix, fertig kaufen, je nachdem, ist es ein Vertrag, wo man das dort erwerben, auch ganz ein anderer.
Yeah.
Und die Schwierigkeit ist halt auch ein bisschen, es gibt dann eben nicht nur den Vertrag, es gibt dann auch gewisse Mischformen.
Mhm.
Also fangen wir am einfachsten Fall an. Der einfachste Fall ist sicher jetzt, wenn man einfach ein unüberbautes Grundstück findet, wenn man so überhaupt so eins findet.
Ja, aber das ist ein rares Gut.
Das ist so, genau. Dort ist einfach ein Grundstück-Kaufvertrag, ein 0815-Kaufvertrag, jetzt einfach über das Grundstück. Es hat da nichts drauf, oder? Also insofern ist dort nicht irgendein Problem, dass schon irgendwie eine baufällige Ruine könnte drauf sein oder dass, wenn dann irgendwo etwas gebaut wird, dass dann dort etwas schief gehen kann. Es ist wirklich einfach ein Grundstück. Was man aber muss beachten muss, ist, die Altlaster-Thematik, das ist ein Thema, das relativ neu ist. Das war früher wirklich nicht im Fokus. Und wenn man jetzt so ein Grundstück kauft, kann es eben sein, dass es auf dem Grundstück Altlasten hat. Die kommen dann aber beim Aushub führen. Aber dann ist es meistens spät. Und ich will auf das raus, dass man sich mit dieser Thematik schon beim Kauf dann eben von dem Grundstück auseinandersetzt und dann allenfalls eben das in dem Kaufvertrag über das Grundstück dann regeln. Oder?
Das also, dass man das mit dem Verkäufer klären, dass der dich informiert. Oder kannst du das Gutachten machen, um das herauszufinden?
Genau, die Möglichkeit haben wir. Okay. Also es ist letztlich ein Gewährleistungsthema. Mhm. Wenn man das nicht regelt und das wird verkauft, Gewährleistung wird weggedungen, und nachher können wir dann eben Altlasten führen, dann haben wir ein Problem. Man kann dann eine Phase nicht bauen, man muss das zuerst sanieren und so weiter. Und das ist dann sehr unglücklich. Also darum, das müssen wir vorne anschauen.
Und jetzt, das der Verkäufer immer oder kann das auch der überraschen?
Ja, das kann der Verkäufer auch überraschen, oder? Jetzt ist immer die Frage, was haben wir für Möglichkeiten? Also ich habe da tatsächlich schon verschiedene Fälle begleitet zu dem Thema. Es gibt da, gerade jetzt im Kanton Zürich, gibt es ja das wunderbare Tool von dem GIS-Browser, wo man so verschiedene Karten kann anschauen kann. Also man kann irgendwo eine Adresse eingeben, dann sieht man das und dann kann man verschiedene Karten einblenden. Das kann ein Katasterplan sein, wo man sieht, wo liegt das Grundstück, wie gross ist das? Schön so schwarz-weiß, so Fläche. Man kann auch verschiedene Zonen einblenden, Bauzonen, in welcher Bauzone ist man jetzt dort. Und man kann jetzt eben auch so den Kataster von den belasteten Standorten einblenden. Und da gibt es verschiedene Kategorisierungen. Es fängt einmal an, dass ein Grundstück vielleicht irgendwie überwachungsbedürftig ist. Und dann die Behörden unter Umständen dann Abklärungen machen. Und irgendwann ist es dann wirklich belastet, definitiv belastet. Und es wird dann auch kategorisiert, dass es eben sanierungsbedürftig ist. Und dort empfehle ich, dass man reinschaut und sobald Anhaltspunkte eben da sind, dass das eben könnte, die dort potenziell belastet sind, dass man das dann genauer anschaut.
Ja, dass man das in dem Sinne auch als Disclaimer dann nimmt
im Vertrag. Was auch noch hilft, ist halt, dass man vielleicht mit Leuten von dem Ort redet, gerade wenn man dort mit ortskundig ist. Die sagen dann vielleicht, ja, früher jetzt haben wir mal eine Chemiefabrik gehabt. Wenn wir natürlich auch die Hand drauf schrillen, oder? Das ist dann genau das. Ja. Die Chemiefabrik ist jetzt vielleicht nicht mehr dort. Man tut jetzt wieder Gras drauf ansehen und so weiter. Aber im Boden hinein hat es vielleicht ein Schwermetall. Das ist dann ungünstig. Ja,
ja, ziemlich. Was sind denn das? Also, das heisst, Fabrikalte, es könnte aber auch irgendeine Deponie oder etwas sein, ja, oder zugeführt.
Genau. Alles, was irgendwie halt zu Belastungen vom Boden kann führen kann. Also, das ist Chemie, das kann Abfall sein. Es gibt früher, oder, hat es noch keine Kehrenverbrennungsanlagen gegeben. Man hat einfach die Mülldeponie gehabt, also das, was man zum Teil aus dem Fernsehen kennt in Afrika, wo dann einfach halt irgendwie den ganzen Tag dort ein bisschen etwas brennt. Das hat es früher in der Schweiz auch gegeben.
Ja, das ist ja gar nicht so lange her.
Nein, also ich kenne da die ein oder andere Deponie, die dann irgendwo Anfang 60er Jahre geschlossen worden ist.
Okay,
also wirklich nicht lange. Und hat dann auch die Stadt Zürich, also tatsächlich einfach den Güssel dort wöchentlich einfach runtergekippt. Und dann hat man das dann einfach oben wieder zugemacht. Ganz eine feine Humusschicht drüber da, Bäume abpflanzt und die wenigsten Leute wissen das. Was noch interessant ist, wenn man dann dort mit dem Hund laufen, dann hat es da so einen eingehagerten Bereich. Okay. Und bis auch vor ein paar Jahren hat es dann in der Nacht dann dort sowieso ein bläuliches Flämmchen gehabt. Und das war so eine Gasabfackelungsanlage gewesen. Also man hat dann natürlich die von dieser Deponie, oder? Das tut ja auch ein Stück weit verrotten. Oder?
Ja.
Hat man das Gas, das dann steht bei dem Verrottungsprozess, im Erdreich unten gefangen. Und dann nach oben geleitet und oben abgefackelt.
Ja.
Das sind so Sachen. Und dann ist dann doch der eine oder andere stutzig geworden, weil es dann noch so ein Explosionsgefahr-Täfeli hat, was denn das Kibs ist. Also nicht hilft es, wenn man mit den ortsansässigen Leuten vielleicht mal redet, was denn dort genau war.
Genau.
Und das Problem, eben, du hast vorhin gesagt, ich darf ein bisschen ausholen, darum mache ich das jetzt auch sehr gerne.
Ich merke es, aber es ist spannend. Also ich muss sagen, ich habe nie ein ausigendes Gefühl gehabt. Ja, da reden wir jetzt 18, irgendetwas, aber dass da eigentlich 1960 das Thema noch aktiv ist, ist eigentlich krass.
Oder? Genau. Und das Problem ist ein bisschen, eben jetzt gerade mit dem Beispiel mit der Chemiefabrik, die es heute gar nicht mehr gibt, dann stellt sich die Frage, ja, wer haftet jetzt für das?
Yeah.
Die Chemiefabrik oder die Betreiberin, die Gesellschaft, die ist vielleicht Konkurs gegangen, die gibt es gar nicht mehr, dann hat man ja gar niemand. Und da ist es jetzt im Umweltschutzgesetz so, dass man halt sagt, es gibt einen sogenannten Verhaltensstörer und einen Zustandsstörer. Der Verhaltensstörer ist der, der durch sein Verhalten halt eben die Kontaminierung von dem Erdreich verursacht hat. Und der Zustandsstörer ist jetzt halt einfach der aktuelle Grundeigentümer, der jetzt das Grundstück halt hat.
Yeah.
Und je nachdem, wenn es keinen Verhaltensstörer mehr hat, dann packt man halt dann den Zustandsstörer. Und das führt eben genau dazu, dass jetzt auch im Jahr 2024, wenn jetzt jemand ein Grundstück kauft, versucht ist, aber es gibt quasi den Verhaltensstörer nicht mehr, dann wird der zur Kasse gebeten. Und darum ist es eben auch wichtig, wenn man jetzt so ein Grundstück erwirbt, dass man halt das dann in der Gewährleistung regelt und die Abklärungen macht. Also man kann dann auch mit dem Verkäufer, der vielleicht das eben auch nicht weiss, ich sage, okay, wir einigen uns auf ein Gutachten. Da gibt es spezialisierte Firmen, die Bodenproben nehmen, dass man einfach eine relevante Aussage treffen kann, ob da das Risiko vorhanden ist. Und dann kann man es auch ein bisschen abschätzen und dann kann man das nachher in den Vertrag einfließen lassen. Das sind sicher so Empfehlungen jetzt da zum Thema Altlasten.
Vielleicht einfach nur da eine Frage von mir. Altlasten sanieren. Was ist da der Zeitraum, wo man redet, was so eine Sanierung bedeutet? Oder? Das ist auch noch so ein Faktor. Und was kostet so etwas? Irgendwie, ich finde ich da relativ abstrakt. Man hat jetzt etwas drin, heisst, dass man das Erdreich austauschen, filtern, neutralisieren. Was heisst das eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Da kommt es wirklich darauf an, wenn man dann mal feststellt, okay, man muss es sanieren. Was sind das für Stoffe? Tönt die das Grundwasser gefährden? Also muss man akut jetzt etwas machen, sofort? Oder kann man es beobachten? Weil vielleicht, das ist nicht gerade im Abströmbereich zu einem Grundwasserstrom, dass man es einfach beobachten kann und es besteht eine latente Gefahr, aber es ist nicht akut. Und da gibt es jetzt einfach so auf dem Spektrum der Massnahmen um einen Extrem, dass man es weiter überwacht, aber man macht eigentlich nicht mehr. Und auf der anderen Seite, man müsste es auspacken. Also es gibt da Kanton Aargau hat auch eine bekannte Deponie, also die haben komplett müssen auspacken, mit den Lastwagen alles abführen. Und
wo kommt das nachher an? Also ich meine, das Problem ist ja dann nicht...
Ja, das muss man natürlich
dann wieder
sieben das Zeug trennen und dann halt wirklich speziell dann halt behandeln und
entsorgen.
Das ist tatsächlich so. Und eben Aufwand bedeutet Zeit. Das ist nicht auch von heute auf morgen gemacht.
Nein.
Also wenn man so ein Thema hat, das ist dann über Jahre, Jahrzehnte, kann man dann dort nicht bauen, unter Umständen. Und das kostet auch nicht nur ein paar tausend Franken. Das kann mehrere hundert Millionen Franken kosten. Je nach Grösse dann von so einer Deponie vor allem.
Oder? Ja, gut, eben. Ich meine, wenn jetzt, sagen Sie mal, wir reden ja in unserem Fall von einem Einfamilienhausgrundstück, aber auch dort, wenn das 100'000 Franken kostet oder auch 200, dann ist das ein Budget, das man nicht berücksichtigt hat.
Genau,
und
genau.
Das weh, plus ist ja dann eben im blödsten Fall noch mehrere Jahre, Jahrzehnte, wo man dann doch nicht bauen kann. Also ist ein Traum mehr oder weniger der Platz, oder?
Also eben, das jetzt mit dieser Deponie, das sind sicher die Extrembeispiele.
Ja.
Ich sage jetzt mal, die alltäglicheren Beispiele sind halt wirklich, weil dort vorne vielleicht der Gärtner gestanden ist, mit einem Treibhaus, wo man halt Pflanzenschutzmittel gespritzt hat und dann hat es halt gewisse Rückstände jetzt im Erdreich. Und das würde dann dazu führen, wie du sagst, das gibt eine kurze Verzögerung, die tragbar ist. Das sind dann vielleicht ein paar Monate. Und Zusatzkosten, je nach Budget, klar, das sind dann vielleicht halt mehrere 10'000 bis irgendwie ein paar 100'000 Franken, wo dann halt dann der Bau verteuert wird, indem man halt die kontaminierte Erde muss abführen. Und da gibt es auch spezialisierte Unternehmen, die dann die müssen behandeln. Also man kann dann das nicht wieder einbauen. Also normal ist, wenn man einen Aushub macht, man kann dann das auf die Seite tun und dann nachher wieder verbauen, dann im Garten und so weiter.
Yeah.
Das wäre dann auch nicht möglich.
Okay.
Aber klar, Baukosten, unerwartete Baukosten, das wird teurer. Und das trifft man dann auch regelmässig an. Genau, gerade mit so Gärtnereien. Das ist so. Oder auch Schrebergärten, wo viele früher Schrebergärten waren. Das ist auch ein Thema. Ja.
Aber wenn wir da jetzt gerade schon beim Thema Altlasten sind, würde ich eigentlich gerade mal überleiten zu einem fertigen Objekt. Auch das kann ja Altlasten mit sich bringen, wenn man das kauft, oder?
Absolut, das ist...
Also ich würde jetzt nicht gerade auf Asbest gehen, das wäre schon so das, was alle kennen.
Das ist mir nicht so häufig. Das ist tatsächlich auch ein Thema. Je nachdem, wenn man jetzt ein Objekt kauft, beziehungsweise ein Grundstück, wo schon ein Objekt draufsteht, kann es sein, dass, wenn man das umbauen muss, dass dann eben Asbest vorkommt, sonst irgendetwas. Das sind halt auch wieder Material, Brandschutzsachen, die man früher als unbedenklich angeschaut hat und heute nicht mehr. Und sobald man das halt dann eben beim Umbau muss in die Hand nehmen muss, wird es dann auch wieder komplizierter.
Dann ist auch, aber nicht das Grundstück noch versucht sein, weil je nach Gebäude, die man kauft, dass man das gebaut hat und trotzdem hat es Altlasten drauf, obwohl es nicht mehr grüne Wiesen ist. Oder
das kann auch sein. Das kann auch
aber dort weiss man es.
Dort weiss man es in der Regel. Oder? Man hat dann vielleicht Anhaltspunkte. Also wenn jetzt das Chemiefabrikgebäude noch steht, also dann ist es ein bisschen offensichtlicher. Die Frage ist halt dann dort, was macht man jetzt damit? Oder? Man muss ja bei einem bestehenden Grundstück ja nicht noch wieder eine Erdarbeit durchführen.
Nein.
Da kann man vielleicht dann sagen, gut, wir tun es überwachen, aber man muss jetzt nicht irgendetwas jetzt gerade sanieren.
Ja.
Anders ist dann jetzt, wenn man irgendwo ein Objekt kauft, das man sowieso abreißen will, dann haben wir wieder das gleiche Problem, wie wenn man jetzt eine grüne Wiese hat.
Ja, dann ist quasi auch grüne Wiese plus noch Abriss, oder, wo man dann kauft.
Genau. Ja, das ist so ein bisschen das, wo man dann auch reinlaufen kann. Und dort stellt sich auch die Frage von der Gewährleistung. Dann. Ja.
Aber dort vielleicht jetzt sagen wir mal vertraglich. Also ich meine, vorher hast du jetzt gesagt, beim Grundstück haben wir 0815 Kaufvertrag. Wenn ich jetzt noch ein fertiges Objekt aufkaufe, ändert sich da etwas am Vertrag?
Es ist auch ein Kaufvertrag mit dem Objekt drauf.
Mhm.
Was ich alles ein bisschen darauf raushaben will, ist, je nachdem, ob man bei dem Objekt dann auch noch gewisse Anpassungen vornimmt, kann dann eben ein Werkvertrag drin spielen. Also man hat dann zum Teil eben die Mischformen, wo man eben keinen reinen Kaufvertrag und auch keinen reinen Werkvertrag hat, sondern halt eben irgendwo einen Kaufvertrag mit werkvertraglichen Elementen.
Mhm.
Also bei dem Beispiel jetzt mit der grünen Wiese würde man ja in Phasen vorgehen. Man hat zuerst einen reinen Kaufvertrag über das Grundstück.
Mhm.
Dann tun wir das irgendwo dann planen. Man schaut dann mit dem Architekten, dann haben wir dann je nachdem Planerverträge und so weiter. Mhm. Und dann läuft es dann eigentlich so ein bisschen in einen Werkvertrag rein, wo man dann halt tatsächlich das Objekt neu erstellen.
Ja.
Und Der Klassiker ist auch, wenn man heutzutage irgendwo eine Eigentumswohnung kauft, dann ist es vielleicht ein Kaufvertrag und man kann dann Blättchen noch irgendetwas auswählen. Oder man kann dann gleich vielleicht bei der Küche gewisse Anpassungen vornehmen. Man kann im Grundriss noch gewisse Anpassungen auch dann wünschen. Das sind dann so die werkvertraglichen Elemente, wo man dann eben doch dort in einen Werkvertrag hineingeht und dann halt die entsprechenden Rechte und Pflichten aus dem Werkvertrag hat und nicht nur jetzt aus dem Kaufvertrag. Genau. Okay. Und dort ist es halt einfach so, dass man den Vertrag genau anschaut. Und der springende Punkt ist dann ein bisschen beim Geltendmachen von den Gewährleistungsansprüchen. Also Ansprüche aus dem Kaufvertrag sind nicht die gleichen wie aus dem Werkvertrag. Und je nachdem, was dann nicht stimmt oder nicht passt, muss man sich dann eben auf den Kaufvertrag und die Bestimmungen prüfen oder dann eben auf den Werkvertrag.
Alles klar. Ja gut, eben, dass das super getrennt ist und entsprechend verschiedene Parteien dahinter stehen, ja, ist ja dann sinnvoll. Wenn ich da vielleicht noch einmal ausholen, es gibt ja auch einen Plankauf. Ich meine, es gibt ja oftmals die schönen Visualisierungen. Dort ist auch oft mehrere Wohnungen drin. Also man ist ja dann vielleicht, man kauft nur etwas, aber auch Häuser kann man ja Plan kaufen. Was ist denn das für ein Vertrag? Dort habe ich eigentlich auch eine grüne Wiese, aber ich habe ja gerade schon ein Gebäude, das jemand für mich konzipiert hat, das ich dann einen Plan kaufe, ohne da jemals drin zu sein. Wie läuft das?
Das ist vielfach dann auch wieder gerade ein Kaufvertrag. Man hat vielfach dann dort hinten einen TU, also einen Totalunternehmer oder einen Generalunternehmer, wo dann einfach einen Architekt noch beizieht. Und dort ist dann einfach so, dass der halt dann mit den Unternehmern die einzelnen Werkverträge hat. Und jetzt der Käufer hat einfach eine Gegenpartei, nämlich den TU oder den GU. Ja.
Und das ist auch ein Fixbetrag, zu dem ich das dann von dem abkaufe? Oder?
Richtig, vielfach wird das genau einfach mit so einem Fixpreis dann so gemacht. Und dort kann dann auch wieder ein bisschen der Pferdefuss sein, dass natürlich der GU oder der TU versucht ist, seine Marge insofern zu erhöhen, dass er natürlich einfach überall beim Bauen spart. Also, ja, wenn er vorne sagt, die Wohnung kostet 1,5 Millionen, dann ist das fix vereinbart. Und wenn er hindurch natürlich dann günstige Handwerker, günstige Materialien nimmt, entsprechend grösser ist dann seine Marge. Und dort haben wir dann auch nur bedingt Einfluss darauf, jetzt als Käufer, was für Handwerker da beizogen werden und was dann auch für das Material gewählt wird. Gerade die Wahl von Material. Wir haben auch schon mal in einer Podcast-Folge über das geredet, die berühmte Baubeschreibung, genau, wo drin steht, der Verputz, was ist das für eine Qualität, Blättchen, was sind das für Qualitäten. Und das ist dann immer in so einem Beschreib recht abstrakt. Man kann sich wenig darunter vorstellen. Und wenn dann ein Verputz halt so einen ist, der dann so ein bisschen orange Haut wirft und das ist wirklich eine schlechte Qualität, dann ist das nicht unbedingt ein Mangel, weil man kommt das über, was man eigentlich gekauft hat.
Ja.
Und das ist dann genau wieder so ein bisschen der Teufel, der dann da im Detail steckt. Ja.
Also auch dort sehr genau anschauen, obwohl man eine Visualisierung hat, heisst das noch nichts.
Nein, ja, bei den Visualisierungen, es wird in den meisten Fällen auch irgendwo stehen. Es ist eine Visualisierung. Ja. Abweichungen dann beim fertigen Objekt, die können vorkommen. Das ist auch so. Ja.
Ja, Augen auf, einmal mehr. Ich würde sagen, wir widmen uns jetzt noch in den administrativen Themen. Wenn ich so ein Haus oder eine Wohnung oder ein Grundstück kaufe, das sind ja alles Verträge, die nicht einfach so per WhatsApp gemacht werden können, sondern da sind wir ja, glaube ich, schon richtig Notar oder schon
richtig, ja.
Da gibt es ja, glaube ich, so ein bisschen Formvorschriften, wie das muss abgehandelt werden.
Ganz genau.
Kannst du mich da mal durchführen, dass ich weiss, auf was ich mich potenziell in 20 Jahren mal einlade?
Genau. Nein, das ist tatsächlich so. Man hat jetzt bei einem Grundstückkaufvertrag haben wir Formvorschriften. Das ist da die öffentliche Beurkundung. Also, wenn man jetzt einfach schriftlich einen Kaufvertrag abschließt, das wäre so formungültig. Man muss tatsächlich mit dem Kaufvertrag zum Notar gehen, wo er halt dann dort einfach noch seinen Stempel drauf tut und sicherstellt, dass beide Parteien total Kenntnis haben über den Vertrag. Das ist so quasi eine Schutzbestimmung, wenn man so will. Oder? Und in dem Zusammenhang ist vielleicht auch noch interessant, man trifft in der Praxis häufig sogenannte Reservationsvereinbarungen an. Rechtlich gesehen ist es meistens dann so ein Vorvertrag, wo man sich dann verpflichtet, eine gewisse Zahlung schon zu leisten, dass man eben nachher kann ein Objekt sichern kann. Und ein Vorvertrag muss eigentlich die gleiche Formvorschrift erfüllen wie der Hauptvertrag.
Okay.
Und die Reservationsvereinbarungen, vielfach sind die einfach schriftlich. Das ist einfach irgendwie so eine einseitige Vereinbarung. Also sehr kurz, so einseitig meine ich. Und das ist einfach dann nicht öffentlich beurkundet. Und dann stellt sich dann vielfach die Frage, wenn wir jetzt abspringen, wie komme ich wieder an das Geld hin? Und dort gibt es je nach Konstellation dann halt eben so Möglichkeiten, dass man das Geld kann rausverlangen auf der Basis, dass eben der Vorvertrag, die Reservationsvereinbarung, eben die Formvorschrift gar nicht erfüllt.
Ah, auch noch so ein Formfehler als Argument.
Ja, das sieht man viel, ja. Es ist natürlich eine Kostenfrage, oder? Ja. So viele Makler oder jetzt einfach Entwickler sagen, ja, jetzt für die Reservationsvereinbarung, wir wollen jetzt da nicht zum Notar gehen, das kostet wieder. Und dann ist es insofern auch eher vielleicht ein bisschen ein psychologisches Druckmittel, dass man jetzt halt dann muss eine Anzahlung leisten muss. Mhm. Dass man also, so die Leute kann binden kann. Ja.
Geht es nicht darum, dass man in der Zwischenzeit eine Finanzierung kann sichern kann? Oder wieso macht man so eine Reservation?
Ja, also wenn es gerade ein Entwickler ist, der jetzt irgendwo eine Überbauung hat mit mehreren Objekten und der schaut natürlich parallel, je nachdem auch wegen der Finanzierung, und der muss irgendwo dann auch ein bisschen planen können. Uh-huh. Und wenn er dann die Häuser nicht wegbringt oder die Wohnungen, dann wird es dann auch für ihn schwierig. Also darum wird er schon mal sehen, okay, dass die Objekte halt jetzt Käufer gefunden haben.
Ja.
Und das ist so ein Mittel, halt, um so können die Planung starten.
Ja.
Dass er mit der Finanzierung kann schauen kann und dann irgendwo auch mal loslassen. Auf der anderen Seite, dass natürlich auch die potenziellen Käufer etwas in der Hand haben und sagen, mal, ich muss jetzt auch gewisse Abklärungen treffen wegen meiner persönlichen Finanzierung.
Ja, genau.
Und das macht mir nicht einfach jetzt auf gut Glück und nachher haben wir dann doch kein Objekt. Also darum, das ist so ein bisschen das, so ein bisschen, dass wir ja, dass die Parteien langsam zusammenkommen und so ein bisschen gebunden sind.
Ja, und von wegen Planen und ja Finanzierung sicher eben auch die persönlich ist wahrscheinlich auch bei den Käufern jeweils noch die individuellen Konstellationen, was wir mal anschauen müssen. Also in der heutigen Zeit nicht mehr alle sind verheiratet, es gibt ja individuelle Konstellationen. Was empfiehlst du auch dort zum Schauen? Also ich meine, wenn die Leute ja nicht offiziell ein Paar sind, sondern sie sagen, hey, wir sind da Gemeinschaft, wir wollen das kaufen. Was empfiehlst du eigentlich dort für Verträge zwischen diesen Parteien, wenn sie gemeinsam ein Objekt möchten erwerben?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, es kommt da wirklich darauf an, wie die Privatsituation aussieht. Also, gerade wenn man jetzt ein Ehepaar hat, dann spielt jetzt das Güterrecht rein. Mhm. Je nachdem, ist es Gütertrennung oder eine andere güterrechtliche Form, hat das dann einen Einfluss, falls es dann eben auch wieder verkauft wird oder wie dann das auch ein Umbau dann finanziert wird, hat dann je nachdem Teilpartner gegenüber einem anderen eine Forderung und so weiter. Aber dort haben wir vieles im Gesetz geregelt. Mhm. Der häufiger Fall, ich bin jetzt kein Statistiker, aber ich denke in der heutigen Zeit, was wir etwas in dem Gesetz sind, einfach Konkubinatspaar.
Mhm.
Oder es sind einfach zwei Leute, die jetzt irgendwo etwas erwerben wollen, die jetzt aber nicht irgendwo in einer Gesellschaft, in einer Kapitalgesellschaft drin sind, sondern einfach so natürliche Personen.
Mhm.
In der Regel ist das eine einfache Gesellschaft, wo halt einfach, die tun einfach ihre Mittel poolen und tun dann das zusammen so erwerben. Dort ist es sicher nicht schlecht, wenn die beiden oder die Personen, mehrere können sie, dass sie das irgendwo dokumentieren. Also, wer finanziert was?
Also, man wie so sagt, du finanzierst 60% vom Kaufpreis und die andere Person 40% oder wie auch immer, dass man das auch festhalten, dass wenn man es wieder verkaufen, dass natürlich auch die gleiche
Richtig.
Anteilung.
Genau. Und dort ist einfach noch wichtig zu wissen, oder? Wir haben einmal die Seite jetzt mit der Finanzierung, mit dieser einfachen Gesellschaft.
Mhm.
Auf der anderen Seite eben auch noch die sachenrechtliche Perspektive vom Eigentum. Also, man muss ja dann nachher das Grundstück irgendwo dann auch im Grundbuch eintragen, beziehungsweise wer ist der Eigentümer?
Ja.
Das kann sein, hälftige Miteigentümer, dann ist klar, also man hat 50-50, aber das sagt dann nichts darüber aus, wer jetzt das finanziert hat. Also, man kann ein hälftiger Eigentümer sein, man hat dann einen Anspruch quasi auf die Hälfte von dem Objekt, aber es kann sein, dass jemand anders hat das komplett finanziert. Okay. Und je nachdem hat es dann eben halt wieder so gegenseitige Ansprüche, finanzieller Art, oder?
Ja.
Oder auch, dann ist vielleicht, jemand hat dann einfach 3/4 und jemand 1/4. Das kann man auch so aufteilen. Und das ist auch etwas, was man im Grundbuch zwar so drin hat, aber dann, wie soll ich sagen, jetzt mal so mein Verhältnis von dieser einfachen Gesellschaft, dass man das auch dann klar regelt, wer finanziert wie viel, wer leistet welchen Beitrag, dass wenn man dann das irgendwo wieder verkauft oder was auch immer, dass man dann das so klar geregelt hat, ja.
Ja, ich denke, es sind immer so Sachen, so Streitpunkte, die man gescheiter regelt, wenn man das Projekt eigenheim
Ja, vor allem, wenn dann irgendwo steht, oder? Hälftige Miteigentümer. Und jemand hat dann aber mehr finanziert und dann im Nachhinein wird dann all der Leute mehr davon wissen und sagt, du, im Grundbuch steht ja 50-50.
Ja, also klar.
Ich habe 50% auch gezahlt. und das sind wahrscheinlich so die Streitpunkte, die sich vermeiden lassen, wenn man das vorab so ein bisschen regelt. Das muss auch nicht die ganze Bibel sein, aber auch so ein bisschen Grundzeuge, das wäre sicher nicht schlecht. Sind wir wieder mit dem Thema Dokumentieren. Ja,
Dokumentieren ist ja immer ein riesen Thema, gerade wenn man das mit euch anschaut, aber es ist auch sinnvoll. Und im Vorgespräch hast du mir noch so ein Wort reingerührt, wo ich dachte, ich wollte das doch einmal noch kurz ansprechen, und zwar 718.
Ja.
Was sagst du dazu noch?
Das hört man immer wieder. Ja, das spielt dann eben jetzt vor allem eine Rolle dann auch bei der Umsetzung oder dann, wie wir vorhin gesagt haben, wir starten mit einem Kaufvertrag und dann je nachdem haben wir dann auch einen Werkvertrag. Das spielt eine Rolle beim Werkvertrag. Jetzt, wenn wir nichts regeln, oder, dann haben wir einen Werkvertrag nach Obligationenrecht. Und irgendwo hat dann die Bauindustrie mal angefangen, weil ja die Objekte immer wieder ähnlich realisiert werden. Die ganzen Abläufe sind ähnlich, dass man das ein bisschen standardisieren.
Okay, ja. Yeah.
Und da gibt es von der SIA gibt es jetzt einfach so eine Art AGBs, kann man sagen.
Okay, also quasi spezifisch für das Thema.
Richtig, wo spezifisch jetzt für den Bau regeln die Werkverträge regeln, aber sehr praxisorientiert.
Okay.
Und wie es der Name sagt, AGBs, die sind nicht automatisch zwischen den Parteien vereinbart, sondern die muss man vereinbaren, explizit.
Ja.
Also man muss dann halt eben auch im Werkvertrag dann auf die SIA-Normen verweisen und sagen, die sind jetzt Vertragsbestandteil.
Ja.
Und dann gelten eben dann die in Bezug auf Mängelrecht und so weiter, auf die Abnahme und also eigentlich der ganze Prozess vom Bauen ist dort drin sehr praxisnah geregelt. Aber es hat punktuell Abweichungen gegenüber dem Obligationenrecht im Werkvertrag. Zum Teil ist es ein bisschen bestellerfreundlich, je nachdem. Zum Teil ist es einfach einfacher zu handhaben für den Unternehmer. Aber eben dort muss man uns auf die individuelle Konstellation an.
Ja.
Aber man muss auch wissen, geht es jetzt um OEN, Obligationenrecht, Werkvertrag, oder geht es um die SIA 118? Und je nachdem ist dann da die Grundlage ein bisschen andere. Ja.
Macht ja Sinn, dass man sich darauf stützen kann, dass man das nicht immer von Grund auf alles muss erarbeiten muss. Das ist ja für die jeweiligen Eigentümer, die kommenden, auch einfacher.
Richtig, ja.
Ja, wir haben jetzt sehr viel Admin, sehr viel mal vorgeplänkelt gehabt. Und ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle, weil in der nächsten Folge geht es das eingemacht, oder?
Sehr gut, dann machen wir das so, Milena.
Danke dafür.
Kaffee und Paragrafen ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia Legal & Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch. Übrigens, die erste Beratung ist bei uns immer kostenlos.